Die ärztliche Leiterin, die hat einfach sehr forsch reagiert. Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie schon mal gestorben? Sie hat gesagt, das ist ein Spital, kein Wunschkonzert.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Mann muss früh sterben und möchte dies in Ruhe tun. Doch das geht nicht so einfach. Ein Todkranker kann nicht in Ruhe sterben. Jasmin Helbling, das ist der Titel von dem Artikel. Und der Artikel fängt mit dem Tod vom Patienten an. Zuerst wollen wir aber mal an den Anfang dieser Geschichte gehen. Wer war denn der kranke Mann gewesen?
Der heisst im Artikel David Kleusner und in Wirklichkeit auch. Das ist ja bei uns selten so. Normalerweise anonymisieren wir Namen bei den Fällen. Und bis im Tod war er 38, hat eine Frau und zwei kleine Kinder zurückgelassen und war eigentlich schon sein ganzes Leben lang krank gewesen. Das hat sich auch ein bisschen abzeichnet.
38 ist aber doch sehr jung. An was hat er dann gelitten?
Ja, das ist sehr jung. Er ist mit zystischer Fibrose auf die Welt gekommen. Das ist eine Stoffwechselstörung. Und die hat zur Folge, dass sich auf seiner Lungen- und Bauchspeicheldrüse Schleim ablagert, also sehr zähe Schleim, wo ihm Mühe macht beim Schnaufen und beim Verdauen. Und das ist halt immer schlimmer geworden im Verlauf seines Lebens.
Was für Auswirkungen hat denn das gehabt, ganz konkret?
Er hat ganz schlecht Luft bekommen, hat immer wieder um Atem gerungen. Irgendwann hat er es natürlich auch gemerkt beim Laufen, bei der Bewegung. Es ist einfach alles anstrengend für ihn gewesen. Ja, und einfach Verdauungsproblem. Und so ist dann klar gewesen, als er Mitte 20 war, dass er ein Spenderorgan braucht.
Und was hat denn das konkret geheißen, das Spenderorgan?
Das heisst, dass er eine neue Lunge gebraucht hat, eine transplantierte Lunge. Und gerade als sie sich kennengelernt haben, war er auf dem Weg an die Abklärung, ob er da geeignet ist. Also das war noch spezielles Timing gewesen. Ich glaube, die sind nur 10 Minuten zusammen im Zug gewesen, sind in ein Gespräch gekommen, haben sich kennengelernt, haben Nummern austauscht. Und aus dem ist dann später eine Beziehung geworden, eine Ehe. Ja, und die Abklärung, die ist gut gelaufen. Er hat dann schon ein paar Monate später, im gleichen Winter, noch eine Lunge bekommen. Und auch dort ist es super gelaufen, die ersten Jahre nachher. Ich glaube, die ersten 4 Jahre hat er gar kein Problem, oder ja, gar kein Problem ist vielleicht zu viel gesagt. Er hat natürlich Medikamente müssen nehmen, aber er hat gut mit dieser Lunge können leben. Und nach 4 Jahren ist es dann leider zu einer Abstossung gekommen, und zwar nur, weil er eine Grippe hatte.
Also eine Abstossung heisst, dass der Körper quasi das fremde Organ nicht mehr akzeptiert?
Genau, dass er sich wehrt dagegen, weil bei einer Transplantation ist es ja so, dass man dann das Leben lang Immunsuppressiva muss nehmen, wo das eigene Immunsystem dämpft, damit sich das nicht wehrt gegen das fremde Organ und gegen das eigene Gewebe. Und durch das ist das Immunsystem natürlich auch schwächer und eben da braucht es eine Grippe oder eine schlimme Verkältung und das kann dann auslösen, dass das Organ abgestoßen wird.
Und was passiert nach der Abstoßung dann?
Sein Zustand hat sich einfach extrem verschlechtert wieder. Also eben bei ihm war es die Lunge gewesen. Durch das hat er dann auch wieder nicht gut schnaufen können, hat keine Luft bekommen. Also ist wieder an einem ähnlichen Punkt gestanden wie vor der Transplantation. Er hat irgendwann einen Rollstuhl gebraucht, weil er sich nicht mehr selbstständig hat können bewegen oder weil das einfach zu streng gewesen ist. Ja, und irgendwann ist klar gewesen, er braucht wieder eine Lunge.
Und das ist dann auch passiert, also eine zweite Lungentransplantation?
Das ist passiert 5 Jahre später. Genau, und dann ist es wieder recht ähnlich abgelaufen. Es ist wieder ein paar Jahre lang gut gegangen. Und zwar so gut, dass das Paar sogar einen Sohn bekommen hat in dieser Zeit. Also ein stückweise normales Familienleben. Und trotzdem ist es wieder zu einer Abstossung gekommen.
Bevor wir dann auf den nächsten Schritt kommen, also das Paar hat sich entschlossen, trotzdem ein Kind zu haben.
Ja, das ist natürlich eine grosse Diskussion gewesen bei ihnen. Das kann man sich ja vorstellen. Und ich habe ja immer mit der Serena Kleusner geredet, weil der David schon gestorben ist. Also ich habe ihn nie kennengelernt. Und mich hat das extrem beeindruckt, wie sie über ihn geredet hat, über seinen Tod, aber auch darüber, wie es war, mit der Krankheit zu leben. Und eben so Fragen zu diskutieren. Also die zwei, die sind wirklich zusammengesessen und haben jede Eventualität durchdiskutiert. Also was ist, wenn er stirbt, wenn er früher stirbt? Hat sie das Geld? Kann sie als Witwe für ein Kind oder mehrere Kinder sorgen? Hat sie genug Unterstützung, Support? Und das sind natürlich schwierige Fragen gewesen, aber irgendwann haben dann beide gefunden, hey, wir können nicht vorhersagen, ist sie 2 Jahre so weit, ist sie 10 Jahre so weit, in 20. Und wir können einfach nicht alles in den Schatten von dieser Krankheit stellen und wollen es probieren, so viel Normalität wie möglich in den Alltag zu holen.
Starke Haltung, muss man sagen.
Mega, ja.
Und jetzt eben 2 Lungentransplantationen. Eine dritte ist nicht in Frage gekommen?
Nein. Leider nicht. Also man hat es abgeklärt, das schon, aber da gibt es ja wahnsinnig viele Kriterien. Schon nur, um auf die Liste zu kommen, auf die Spenderliste. Also es kommt darauf an, wie gesund ist man, wie geht es einem, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Organ nachher lang leben kann. Weil es ist ja auch nicht das Ziel, dass man das Organ bekommt und das nach einem Jahr dann wieder muss rausnehmen oder abgeben. Und bei ihm ist es einfach so gewesen, dass er schon überhaupt nicht mehr fit war zu dem Zeitpunkt. Man muss sich dann auch fragen, übersteht er so eine grosse Operation? Er hat schon 2 Organe bekommen. Sie hat mir gesagt, dass in der Schweiz, glaube ich, noch nie vorgekommen ist, dass jemand 3 Transplantate bekommt. Ich habe das nicht geprüft, ob das so ist. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Eine Weile lang haben sie dann auch noch überlegt, ob er nach Deutschland gehen soll für eine Operation, weil er ist Deutscher ursprünglich. Aber auch das war nicht wirklich eine Option gewesen, weil da hat man ja den ganzen Transport, der auch wieder anstrengend ist.
Jetzt findet die Lungentransplantation nicht statt, dritte. Ist das nicht so etwas Ähnliches wie der Anfang vom Ende?
Ja, das stimmt. Und das war natürlich auch schlimm gewesen für die beiden, weil solange er noch ein Organ bekommen hat, haben sie natürlich immer wieder die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht noch gut kommt oder dass es für einen längeren Zeitraum wieder gut kommt. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie gewusst haben, jetzt gibt es keine Transplantation mehr, ist klar gewesen, es geht nur noch bergab. Ihm kann es nur noch schlechter gehen.
Und wo hat jetzt das Ende stattgefunden? Wo ist jetzt der David Kloisner gewesen?
Er war lange noch daheim gewesen. Das war auch sein Wunsch gewesen, solange es irgendwie geht, dass er bei seiner Familie sein kann. Das ist eine intensive Zeit geworden, weil er hat immer wieder ans Unispital müssen für Behandlungen, er hat Reha gemacht, er hat Physio bekommen. Gleichzeitig haben die beiden noch ein zweites Kind bekommen, eine Tochter. Also das ist dann doch noch gegangen. Ist aber auch sehr turbulent gewesen, weil die ist im Sommer 2023 auf die Welt gekommen mit einem Herzfehler. Also hat nach der Geburt 4 Monate im Spital bleiben. Gleichzeitig ist er immer pflegebedürftiger geworden. Es ist Spitex zu ihnen heimgekommen und irgendwann ist einfach klar gewesen, dass das zu viel ist. Also für ihn, aber auch für Zeraina Kloisner, weil sie kann nicht gleichzeitig für die Kinder schauen, auf ihn aufpassen, ihm helfen. Und er hat sich dann einfach entschieden, dass er in ein Palliativzentrum will. Und das hat man dann recht früh, glaub, schon angemeldet und abgeklärt zusammen mit der Spitex. Es hat sich dann aber im November so zugespitzt, dass er auf den Notfall hat müssen und von dem Notfall eigentlich dann direkt ins Palliativzentrum gekommen ist in Zofingen.
Und wie kommt jetzt die Unruhe, die du im Titel angesprochen hast, wo kommt jetzt die rein?
Die ist sehr schnell schon reingekommen. Also eigentlich schon am zweiten Tag. Dort ist Zeraina Kloisner am Morgen vorbeigegangen und dann ist ein Zettel parat gelegen im Zimmer, eine Einladung zum runden Tisch. Das ist eine Art Standortbestimmung, wo das Pflegeteam und die Angehörigen und der Patient natürlich zusammenkommen und darüber diskutieren, wie geht es weiter, welche Behandlungen sind sinnvoll, was ist das Ziel von denen. Und ihr hat der Termin nicht gepasst, Zeraina, weil sie hat genau am gleichen Tag einen Termin gehabt mit der herzkranken Tochter. Und dann hat sie die ärztliche Leiterin von der Station gefragt, ob sich der Termin nicht mal auf einen Nachmittag verschieben lässt. Ja, und dort hat es dann schon recht schnell angefangen, kompliziert zu werden. Also sie hat mir gesagt, die Leiterin, die sie gar nicht offen gewesen. Also die hat dann gerade gesagt, das käme nicht in Frage, weil die Spezialtherapeutinnen, die können immer nur am Nachmittag. Das haben Zeraina und David nicht recht verstanden, weil er hat eigentlich immer klar gemacht, dass er gar keine Spezialbehandlung mehr will. Also er will eigentlich wirklich nur noch ein bisschen Unterstützung beim Schnaufen, die Physiotherapeutin, die er schon hatte, aber keine Behandlung mehr, er will einfach sterben. Er hat im Verlauf von dem Gespräch geäussert, ja, dass er eigentlich der Meinung ist, dass er schon bald stirbt, dass das nicht mehr wochenlang geht, sondern ein paar Tage. Ja, und die ärztliche Leiterin, die hat einfach sehr forsch reagiert, zynisch auch, hat Seraina gesagt. Also auf das aber hat sie zum Beispiel gefunden, woher wollen sie das wissen, sind sie schon mal gestorben? Sie hat gesagt, das ist ein Spital, kein Wunschkonzert.
Das klingt in einem schlechten Witz.
Ja, vor allem in dem Moment. Also ich habe mich das gefragt, wie man so unsensibel reagieren kann. In dem Umfeld, also sie ist ja geschult auf das, eigentlich auf solche Situationen, und da hat man einen Betroffenen, der bald stirbt, da hat man einen Angehörigen, der mega am Ende ist, schon an der Grenze, und dass man dann so etwas sagt. Sie hat auch noch, das ist noch eine dritte Aussage, hat auch noch gefunden, die Frau müsse gar nicht dabei sein bei dieser Standortbestimmung, noch sagt der Mann ja zurechnungsfähig. Ja, das sind einfach Kommentare, die es nicht braucht.
Und dann ist jetzt diese Seraina Kloissner beim Beobachter gelandet?
Ja.
Sprich, bei dir?
Mhm.
Und zwar eben wegen dieser Behandlung?
Ja, genau. Sie hat sich 2 oder 3 Monate nach dem Tod von ihrem Mann gemeldet bei uns. Und ich habe gefunden, es ist ein sehr differenziertes und bedachtes Mail gewesen. Also da lesen wir auch anders. Also ich finde, gerade wenn man so behandelt worden ist, wäre es eigentlich gerechtfertigt gewesen, dass man hässig ist, dass man eine Wut hat. Und das war bei ihr nicht so gewesen. Sie hat gesagt, dass sie sich schon lange mit dem Tod beschäftigt und auch mit vielen Fragen auseinandergesetzt hat. Aber ihr liegt einfach immer noch auf, was dort passiert ist. Ja, und auch gar nicht Fakten, sondern wirklich, also auch nicht, dass er hat müssen gehen, dass man hat müssen eine Lösung suchen, sondern einfach, wie die Frau mit ihr geredet hat.
Mhm. Aber das heisst auch, dass sie sich wahrscheinlich auch schon dort irgendwie an das Spital selber gewendet hat und gesagt hat, hey, aber geht das so?
Ja, das ist richtig. Es war so gewesen, dass sie während dem Gespräch, das war ja während einer Visite gewesen, am Morgen, sie war gar nicht darauf vorbereitet gewesen, dann ist zu dieser Auseinandersetzung gekommen, und irgendwann hat sie einfach gemerkt, ich verliere das nicht mehr, ich muss aus dem Zimmer raus. Das hat sie gemacht, hat zuerst geschnauft, sich einen Moment Zeit genommen, und dann hat sie am gleichen Tag hat sie noch eine Mail gemacht an die Leitung von der inneren Medizin, ist es, glaube ich, auf alle Fälle an die Zuständigen, und hat dort alles nochmal aufgelistet, was passiert ist, was gesagt worden ist. Das ist auch für mich als Journalistin natürlich noch wertvoll gewesen, weil mir wirklich die Aussagen einigermaßen unmittelbar noch frisch gehabt hat. Sie ist dann auch eingeladen worden zu einem Gespräch, wo die ärztliche Leitung nicht dabei gewesen ist, wo wirklich nur ihre Vorgesetzte gewesen ist. Und ja, das Gespräch, das hat ihr nicht viel gebracht. Mhm. Es hat dann natürlich geheißen, es ist unbefriedigend für sie. Aber die Frau, die Aussage gemacht hat, die ist wie nicht konfrontiert worden.
Und eine Entschuldigung hat es keine gegeben?
Eine Entschuldigung hat es keine gegeben. Bis heute nicht übrigens.
Mhm. Und du hast dann als Journalistin auch nochmal nachgehört?
Ja, ich habe das gemacht. Das machen wir ja immer so bei den Fällen. Wenn wir so Sachen schreiben, brauchen wir beide Seiten. Ist jetzt in dem Fall nicht gut gegangen oder einfach nicht wahnsinnig ausgeglichen gewesen, weil das Spital fast nichts gesagt hat.
Mhm.
Also sie haben mir grob so erklärt, wie das abläuft auf einer Palliativstation, also auch, dass Patienten nicht langfristig bleiben können. Zum spezifischen Fall haben sie aber nichts wollen sagen oder können sagen. Und mich hat einfach ein bisschen überrascht, da habe ich ja noch Verständnis dafür, aber ich finde, man hätte an dieser Stelle gleich können sagen, es tut uns leid, dass die Frau so einen Eindruck bekommen hat, dass sie sich schlecht behandelt gefühlt hat. Also so ein bisschen Verständnis oder ein Entgegenkommen. Und das war halt nicht der Fall gewesen.
Mhm. Und erzählt haben sie dir nicht wahnsinnig viel über die Sache, weil?
Wegen der Schweigepflicht.
Katharina Sigrist vom juristischen Beratungsteam vom Beobachter. Wir haben damit einen Fall zu tun. Wir haben uns jetzt das angehört, was da passiert ist. Und Seraina Kloissner, die sich beschwert, und die Jasmin Helbling, die als Journalistin dann hinterherkommt und sagt, was ist jetzt da genau gelaufen? Und die Antwort ist, Schweigepflicht. Stimmt das?
Ja, das stimmt schon, würde ich sagen. Also die ärztliche Schweigepflicht, die geht halt auch über den Tod vom Patienten raus.
Mhm.
Und wenn man das nicht will, dann müssen wir das besonders vorkehren. Und das könnte man zum Beispiel in einer Patientenverfügung machen.
Also wenn man das in der Patientenverfügung festhält, dann nachher ist man zur Auskunft verpflichtet von Seite vom Spital.
Ja, also wenn man selber noch die ärztliche Schweigepflicht kann aufheben oder eben befreien, die Ärzte in einer Patientenverfügung, ist das möglich. Sonst müsste ein Arzt sich entbinden lassen über eine Gesundheitsbehörde oder zuständige Stelle.
Und das Spital hat mir auch gesagt, dass das eine Option wäre und dass das Gesuch halt eben die ärztliche Leiterin hätte müssen stellen, dass das aber nicht gemacht worden ist. Und ich habe wirklich etwa 2 oder 3 Wochen gewartet auf die Antworten vom Spital. Also wir haben uns dann natürlich auch gefragt, ob einfach der Wille nicht da war.
Okay.
Ja, ich nehme an, eben so etwas macht man dann, wenn sie ein Verfahren gächte. Also wenn es wirklich irgendwie finanzielle Ansprüche im Raum stehen, halt jetzt nicht, also oder leider nicht für eine Entschuldigung, wäre das sicher nicht nötig, oder?
Und jetzt ist der Herr Kleusner verleiht worden von der Palliativstation in ein Hospiz.
Ja, genau, also um das ist es auch oft gegangen in diesen Gesprächen, dass halt ein paar mitteilt worden ist, dass er gar nicht bleiben kann auf dieser Palliativstation. Da sind sie überrascht gewesen, sie haben das nicht gewusst. Das ist aber nicht die Schuld vom Spital. Also es wird eigentlich transparent kommuniziert, auch auf der Website, nur geht man halt in so einem Fall dann nicht auf die Website nachlesen. Ja, und das ist effektiv so, dass Palliativstationen nicht dafür gedacht sind, dass man dort wochenlang oder monatelang bleibt bis zum Tod. Und das ist wirklich ein Missverständnis. Das wissen viele Leute nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Palliativstation und einem Hospiz. Und dass es eben bei der Palliativstation so ist, dass man schon relativ früh abklärt, was passiert mit dem Patienten nach 2, 3 Wochen. Kann er vielleicht wieder heimgehen? Gibt es ein Betreuungsangebot? Oder muss es dann halt ein Hospiz sein? Und bei ihm ist das der Fall gewesen. Also ist nur ein Hospiz in Frage gekommen, weil man gewusst hat, er stirbt. Und da haben die Abklärungen dann auch relativ schnell angefangen. Das Spital hat auch geholfen. Also da haben sie ein paar wirklich unterstützt und man hat dann eins gefunden in Zürich.
Wie immer in solchen Fällen geht es natürlich auch um die Kosten. Wer trägt jetzt die Kosten?
Ja, das ist auch eine wichtige Frage und auch politisch eine umstrittene Frage, wie das geregelt ist in der Palliative Care. Da kämpft man seit Jahren, dass das anders geregelt wird, weil bei einem Hospiz ist es einfach so, dass man relativ viel selber zahlt. Also die Familie, der Patient, die Angehörigen. Die gesundheitliche Grundversorgung, die wird meistens übernommen oder deckt von der Krankenkasse. Aber bei ihnen ist es jetzt so gewesen, dass für den Eintritt und den Austritt etwas haben müssen zahlen, eine Pauschale. Das ist, glaube ich, je 500 Franken. Und dann für jeden Tag nochmal 300 Franken für das Essen zum Beispiel. Die Hotellerie, sagt man dem, ist so ein bisschen absurdes Wort in dem Kontext.
Ein Euphemismus.
Ja, und da kommt natürlich viel zusammen. Vor allem, man weiss ja nicht, ist er jetzt eine Woche dort oder geht es halt wirklich noch wochenlang. Und bei den Kleusners ist es halt einfach so gewesen, dass sie schon so viel investiert haben für die lange Krankheit, dass sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, da viel zu zahlen. Darum haben sie ein Crowdfunding gemacht, wo zum Glück wirklich ein schöner Betrag nochmal zusammengekommen ist. Aber das sind einfach Fragen, wo man sich muss damit beschäftigen in so einer schlimmen Situation. Also ich will mir das gar nicht vorstellen. Das ist ein Partner am Sterben und man muss Geld auftreiben. Man muss schauen, dass man einen Platz findet. Das ist ein anderes Problem. In der Schweiz gibt es, glaube ich, 8 oder 9, jetzt habe ich die Zahl gerade nicht mehr im Kopf, aber extrem wenig Hospiz. In gewissen Regionen gibt es fast gar keine. Also im Wallis, in der Westschweiz, ja. Und dann, wenn man Pech hat, dann muss man noch 3 Stunden fahren, um den Partner zu besuchen.
Also eben Region, das ist ein gutes Stichwort, Katharina. Offenbar ist das Ganze dann auch noch kantonal sehr verschieden geregelt.
Ja, also wie es die Jasmin gesagt haben, die medizinische Grundversorgung übernimmt eigentlich die Krankenkasse und die Betreuung und der Rest teilen sich meistens Gemeinden und Kantone auf. Und wie viel das ist tatsächlich von Kanton zu Kanton unterschiedlich.
Aber es wäre schon von Vorteil, es wäre einheitlich organisiert. Also wir haben es vorhin gehört, David Kleusner hat sich einen kurzen Moment überlegt, auf Deutschland zurückzugehen, weil dort es offenbar einheitlich organisiert ist.
Also einheitlich ist es ein, oder einfach vielleicht günstiger oder kostenverträglicher. Aber da ist seit 2020 eine Motion eingereicht für eine angemessene Finanzierung von der Palliative Care. Und dort hofft man eigentlich, dass man so schnell wie möglich eben mehr Hospiz kann realisieren in der Schweiz und dass es weniger Kosten für Patientinnen und Patienten gibt.
Aber jedenfalls hinterlässt der Eindruck, dass alles sehr schwer zu durchschauen ist. Und wie du vorhin gesagt hast, Jasmin, vielleicht kommt das alles im falschen Moment, wenn es dann so weit ist.
Sehr wahrscheinlich. Also bei ihm wäre es jetzt auch gar keine Option mehr gewesen, auf Deutschland zu gehen, weil es ist dann in der allerletzten Woche und da war er schon so schwach gewesen, dass schon nur der Transport von Zofingen auf Zürich in das Hospiz ist schon sehr also ja, er hat sich müssen erholen nach dem. Er ist 2-3 Tage komplett flach gewesen.
Und jetzt die letzten Tage, wie sind denn die verlaufen?
Ich kann gerade sagen, eigentlich gut, aber auch das also ist auch wieder ein Euphemismus natürlich, aber den Umständen entsprechend okay. Er hat ein gutes Team gehabt, er hat auch das ist ein Pflegender gewesen, der sich sehr lieb um ihn gekümmert hat, also auch sehr freundschaftlich, wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber wirklich liebevoll, der ihm Socken geschenkt hat auf seinen Geburtstag, der da war, auch bei seinem Tod selber. Also er ist gut umsorgt worden, seine Beschwerden haben nachgelassen und Serena hat mir erzählt, dass er irgendwann auch so ein in einem Dämmerzustand war. Also gar nicht mehr wirklich da war, auch nicht mehr so viel geredet hat und ja, sich wirklich so ein verabschiedet hat. Ich habe das wahnsinnig rührend gefunden, wie sie von dieser Zeit erzählt hat. Ja, auch, wie es dann wieder kurze Gespräche gegeben hat zwischendrin, wo er wieder da war, wo er vielleicht noch Wünsche geäußert hat. Ja, also etwas war, das ist mir mega in Erinnerung geblieben. Bevor er ins Hospiz kam, wäre es eigentlich sein sehnlichster Wunsch gewesen, dass er seinen Geburtstag, das ist im November, dass er den noch mal feiern kann. Und zwar mit einem Grillfest, weil er halt schon gewusst hat, dass er im Sommer nicht mehr leben wird. Und das haben sie auch so machen, aber im Hospiz war das natürlich keine Option mehr gewesen. Und seine Frau ist dann einfach mit seinem Lieblingsessen vorbeigekommen. Und das ist so ein richtig deutsches Essen gewesen. Was ist es jetzt gewesen? Knödel, Sauerbraten, irgend so etwas. Und also das muss man sich vorstellen, wie sie dann wahrscheinlich mit diesen Töpperwaren in das Hospiz reingekommen ist. Und für ihn ist das einfach das Grösste gewesen. Und die Kinder sind noch mal vorbeigekommen. Also zumindest das Baby. Ich glaube, der ältere Sohn nicht mehr. Ja, also sie haben sich auf den Abschied vorbereitet, die Familie. Und am 24. Dezember, also am Weihnachtstag, am Weihnachtsmorgen, ist es dann auch wirklich so gewesen, dass er selber gesagt hat, jetzt stellen wir die Maschinen ab.
Jetzt ist also der David Kloisner, wenn man so will, erlöst worden von dem ganzen Leiden von diesen paar Jahren. Er hinterlässt 2 Kinder, die noch recht jung sind, also 1 und 5, wenn ich richtig gezählt habe, und dazu Serena Kloisner, seine Witwe. Wie geht es ihr denn?
Schwierig. Am Anfang war es sehr schwierig, weil das kommt ja mit dem Tod auch immer noch. Man muss viele Regeln abklären. Ich glaube, der Bruder ist dann noch aus Deutschland gekommen, weil der Bestatter war, wenn ich mich richtig erinnere. Also das natürlich alles. Dann hat man vielleicht noch offene Kosten, die man noch decken muss. Also sie war zuerst einfach nur im Organisieren und im Machen drin gewesen und ja, und irgendwann, also als ich sie getroffen habe, das war 3 Monate nachher, im Februar oder im März, lässt das natürlich nach und dann beschäftigt man sich vielleicht auch noch mal richtig damit oder noch mal anders damit. Und ich habe sie gefragt, dass sie sich so lange können vorbereiten konnte, ob das ein Vor- oder ein Nachteil war. Und ja, man kann sich vielleicht denken, es ist beides. Also einerseits eben, man hat Zeit und Möglichkeit, das alles durchzubesprechen und zu regeln. Und auf der anderen Seite beschäftigt man sich einfach irgendwann monatelang, jahrelang mit dem Tod und braucht einfach mal Zeit zum Verschnaufen. Und ich glaube, das kommt bei ihr jetzt langsam. Also, dass sie Möglichkeit hat, auch für Kinder zu schauen, wie geht es am besten, wie finden wir uns als Familie. Sie hat zum Glück viel Unterstützung von ihrer Familie, aus der Nachbarschaft auch und ist sich jetzt wieder am Finden. Und auch da, sie hat gesagt, es sei ein Auf und Ab. Also es gibt ganz schwierige Momente, wo sie ihn mega vermisst oder wo ein Kind vermisst, vor allem der Bub, der hat das natürlich schon mitbekommen, dass der Papi jetzt nicht mehr rum ist, der hat auch viele Fragen gestellt. Auch das hat mich sehr berührt, die Fragen, die da gekommen sind, also es sind natürlich Kinderfragen. Er hat zum Beispiel wollen wissen, wie denn der Papi in eine Urne reinpasst, ob man ihn zusammenlegt oder ob man da die Hände und die Füße abschneidet. Ja, und da muss man auch Kraft haben, so Fragen dann zu beantworten. Braucht Geduld. Und sie hat einfach gesagt, dass jetzt, wenn es ihnen schlecht geht, dass dann das, was hilft, eigentlich immer ein Papi-Tag ist. Der hat es schon vorher gegeben, weil der David, den er noch mögen, ist er viel daheim gewesen und hat etwas mit den Kindern können machen und unternehmen. Und sie schaut jetzt einfach, dass sie regelmäßig noch so einen Papi-Tag macht, wo man Sachen unternimmt, die man sonst vielleicht nicht jeden Tag macht. Also halt wirklich vielleicht mal ein YouTube-Film nach dem anderen oder dann gehen sie mal alle zu McDonald's, machen Spaghetti zusammen, machen Zeich. Und sie denkt dann in diesem Moment auch viel an ihren verstorbenen Partner, weil er auch bis am Schluss seinen Humor behalten hat, weil ihm das wichtig war.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Emanuela Kählin. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 15. März 2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns am podcast@beobachter.ch. Diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.